Anfang März 2011 ungefähr, ist auch schon ein bisschen her, in Russland am Strand entlang gelaufen. Hier ungefähr ist er spazieren gegangen und es war morgens und auf einmal hat er gedacht, oh, ich habe doch hier irgendwas im Sand gerade entdeckt. Und ich habe euch heute das mitgebracht, was er da im Sand entdeckt hat. Was könnte denn das? Genau, eine Flasche. Und was ist da drinnen? Genau, wollen wir mal schauen, was auf dem Papier drauf ist? Schatzkarte vielleicht? Auf dem Brief steht drauf, lieber Finder meiner Flaschenpost, ich heiße Frank und bin 5 Jahre alt. Ich mache heute mit meinem Vater eine Schiffsreise nach Dänemark. Wer meine Flaschenpost findet, möchte mir doch bitte schreiben. Ich schreibe auch zurück. Und dann steht hier unten noch die Adresse, wo der wohnt. Und ganz unten auf dem Brief steht 7. September 1987. Und jetzt hat der Daniel sich gefragt, wie soll ich denn denjenigen finden, der diese Flaschenpost geschrieben hat, wenn die Flaschenpost schon 24 Jahre da im Wasser liegt. 24 Jahre ist noch älter als ich bin. Genau, da ist noch eine Muschel, die hat er auch am Strand gesehen. Und jetzt hat sich der Daniel gefragt, was mache ich jetzt? Wie soll ich denn denjenigen finden? Also, hier, von hier nach da, ist der Frank damals mit dem Schiff gefahren und hier drüben wurde die Flaschenpost gefunden. Und der Daniel fand es aber interessant und hat ja gedacht, wow, da steht eine Adresse drauf von demjenigen, der die Flaschenpost geschrieben hat. Und der Daniel hatte einen Freund, der hat bei der Zeitung gearbeitet. Und zu dem ist er hingegangen und hat gesagt, schau mal, ich habe da was ganz Interessantes gefunden. Könntest du mir nicht helfen, denjenigen zu finden, der vor 24 Jahren diese Flaschenpost geschrieben hat? Und auch sein Freund fand es interessant und hat es tatsächlich geschafft, unter der Adresse den Frank zu finden. Und der hat dann dem Frank geschrieben und hat gesagt, also du hast da vor so vielen Jahren eine Flaschenpost geschrieben und die hat jetzt jemand gefunden. Und du hast in der Flaschenpost gesagt, dass du zurückschreibst. Aber der Frank, der war damals noch so jung, er war erst 5 Jahre alt, der konnte sich da gar nicht mehr richtig dran erinnern. Aber er hat ja dann die Flaschenpost gesehen und da stand ja drinnen, wenn jemand die Flaschenpost findet, dann schreibt er auch zurück. Und so hat er dem Daniel zurückgeschrieben und zwischen den Zweien hat sich eine richtig schöne Brieffreundschaft entwickelt, weil hier in Deutschland lebt der Frank und hier in Russland lebt der Daniel. Die konnten sich nicht besuchen, aber die konnten Freunde werden, indem sie sich gegenseitig Briefe geschrieben haben. Und wir haben auch sowas Ähnliches wie einen Brief bekommen, schon vor ganz, ganz, ganz langer Zeit. Aber unser Brief, den wir bekommen haben, der ist ein bisschen dicker als dieses eine Blatt. Das hat ganz viele Seiten, der Brief, den wir mal bekommen haben. Und wir haben einen Brief von Gott bekommen, in dem er auch uns fragt, ob wir nicht seine Freunde sein möchten. Und da steht zum Beispiel drinnen in Jeremia 31, Vers 3, ich habe nie aufgehört, dich zu lieben. Und noch ganz viel anderes steht in dem Brief drin, den wir bekommen haben, weil das ist die Bibel Und da sind viele Seiten drinnen und ganz vieles noch, was wir entdecken können. Und wir müssen nicht erst suchen und zur Zeitung, zu unseren Freunden gehen vielleicht, um Gott zu finden, weil Gott möchte sich ganz einfach von uns finden lassen und wir können einfach zu ihm beten und mit ihm sprechen. Wir müssen keine Briefe schreiben. Wir können uns einfach, immer wenn wir wollen, können wir beten und können so unseren Kontakt mit Gott halten. Ihr dürft euch wieder hinsetzen.
Seid mal hier, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ich war im Februar, glaube ich, war ich schon mal da, ein paar Lieder gesungen. Ich bin die Sophie Romain, bin 27 Jahre alt und beruflich bin ich Lehrerin, beziehungsweise fange jetzt in Herbolzheim an der Adventistischen Schule als Schulleiterin an. Große Aufgabe. Manche kennen auch meinen Papa, den Sylvain Romain, der hat hier Islamseminare gehalten, ich glaube mehrere. Ja, er lässt euch auch grüßen. Meine Predigt wird ein bisschen interaktiv sein, also wenn ich Fragen stelle, dann sind sie nicht rhetorisch und ja, und sie wird wahrscheinlich auch nicht so lang sein. Okay, ich möchte mit einer Geschichte anfangen und zwar, wie manche von euch wissen, ich bin in einer Missionarsfamilie groß geworden, wir haben unter anderem in Albanien gelebt, 3 Jahre und eines Abends haben wir als Familie einen Abendspaziergang gemacht. Es war warm, dunkel, es schienen einige Straßenlichter, aber sonst war es ziemlich dunkel. Und plötzlich sahen wir etwas sehr Ungewohntes am Straßenrand. Wir fanden es richtig schön, also ich fand es sehr schön, habe gleich 2 Fotos davon gemacht. Und es war einfach besonders, es war selten und genau genommen hatten wir so etwas dort noch nie gesehen. Es war groß und schimmerte silbern im Straßenlicht. Ich fand es wunderschön. Was könnte es gewesen sein? Habt ihr irgendeine Idee? Ich glaube nicht, dass ihr darauf kommt. Keine Idee? Zu schweres Rätsel? Okay, dann verrate ich es euch. Es waren leere Mülltonnen. Ihr denkt euch jetzt, was daran ist schön? Und die sind alles andere als schön. Aber tatsächlich für mich damals fand ich sie schön. Warum, erkläre ich euch auch, weil wir wussten, wie es nämlich sonst dort normalerweise aussieht. Nämlich so. Das ist zwar nicht genau die gleiche Stelle, das ist hier der Ausblick von meiner Schule gewesen, aber in Albanien ist es Normalität oder war es damals, als wir da gewohnt haben, es gab keine Müllabfuhr. Es gab eben diese Tonnen, also die wurden einfach mit allem gefüllt, natürlich nichts getrennt, in Plastiksäcken. Und wenn es irgendwann mal übergelaufen ist, also es lag dann auch immer schon ganz viel Müll drumherum, die Straßen waren einfach voll damit, die Hunde, das sieht man hier auch ein bisschen auf diesem Bild, die Straßenhunde haben sich davon ernährt, das war so ihr täglich Brot sozusagen. Und was soll ich nochmal sagen? Genau. Es wurde dann einfach nicht abgeholt, sondern verbrannt. Einfach irgendwann hat sich irgendwer entschieden, so jetzt genug. Und dann haben sie es angezündet. Und dann hat der ganze Stadtteil so gestunken, das könnt ihr euch nicht vorstellen, weil es war ja brennendes Plastik. Und ich weiß noch, meine Mama hat dann immer regelmäßig gerufen, Kinder, macht eure Fenster jetzt zu. Und dann haben wir schnell alle Fenster zugemacht, damit der Geruch nicht zu stark ins Haus reinkommt. Ja, jetzt versteht ihr vielleicht, warum ich nicht übertrieben habe, als ich gesagt habe, das war für mich in dem Moment ein sehr schöner Anblick, ein sehr außergewöhnlicher Anblick. Sonst hätte ich auch nicht das Foto gemacht. Was ich damit sagen möchte, ist, etwas Banales, das leer von Müll ist, ist nicht automatisch schön. Damals war es für mich das, weil ich was ganz anderes gewöhnt war. Aber ich möchte hier einen Vergleich zu uns als Menschen machen. Achtung, ich möchte auf keinen Fall sagen, dass wir Mülltonnen sind. Im Gegenteil, es ist einfach nur ein Vergleich. Jesus spricht auch von dieser Lehre, die nicht schön ist. Sie ist sogar gefährlich, sagt er. Nur, dass er den Vergleich mit einem Haus macht. In Matthäus 12, 43 lesen wir, wenn aber der unreine Geist von dem Menschen ausgefahren ist, so durchzieht er wasserlose Stätten und sucht Ruhe und findet sie nicht. Dann spricht er, ich will in mein Haus zurückkehren, aus dem ich gegangen bin. Und wenn er kommt, findet er es leer, gesäubert und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt 7 andere Geister mit sich, die bösartiger sind als er. Und sie ziehen ein und wohnen dort. Und es wird zuletzt mit diesen Menschen schlimmer sein als zuerst. So wird es auch sein mit diesem bösen Geschlecht. Er redet da über die Juden, aber ich denke, das kann man auf uns übertragen. Und ja, wir sind vielleicht nicht von einem bösen Geist besessen, aber Ellen White sagt ganz klar, dass schlechte Engel, also Dämonen, uns versuchen zu beeinflussen, ja. Und ich möchte das auch so ein bisschen auf das Thema Gewohnheiten, Handlungen und Gedanken von uns übertragen. Was ist das Problem an diesem Haus, von dem Jesus hier redet, also an diesem Mensch? Was ist denn das Problem, das Hauptproblem? Was würdet ihr sagen? Ja? Ja. Ja, ganz genau. Also das Problem ist die Lehre. Komischerweise nicht unbedingt der Geist. Natürlich ist das das Problem, aber das, der Ursprung des Problems ist diese Lehre. Und das bringt mich auch schon zu dem ersten Punkt von 2 Punkten, die ich in meiner Predigt machen möchte. Die Füllung zählt. Wie bei einer Süßigkeit. Die Verpackung ist vielleicht schön, aber wenn nichts drin ist, dann kann man nichts damit anfangen. Manchmal denken wir sind besonders toll, weil wir dies oder jenes nicht mehr tun. Zum Beispiel jemanden nicht mehr so oft anschreien, weil man Probleme mit Aggression zum Beispiel hat. Aber funktioniert es wirklich, etwas einfach so aufzugeben? Und ist das überhaupt das Ziel? Nein, das allein ist nicht das Ziel. Der Schlüssel ist, konzentriere dich auf die richtigen Dinge, dann wirst du die falschen automatisch weniger tun. Das ist so einer der wichtigsten Punkte meiner Predigt. Aber jetzt denkst du vielleicht, aber das bekomme ich niemals hin. Aber ihr wisst, was jetzt kommt. Mit Gottes Hilfe geht es. Paulus hat ja geschrieben, ich kann vieles durch den, der mich stark macht, Christus. Richtig? Nein, das hat er nicht geschrieben. Er hat geschrieben, alles. Das ist ein großer Unterschied. Klar, Gott kann einem helfen, aber er möchte auch, dass wir erwachsen und mündig handeln. Er möchte, dass wir unser Gehirn verwenden, sonst hätte er es nicht erschaffen müssen. Er möchte, dass wir selbstständig werden und gleichzeitig wissen, dass wir auch immer abhängig von ihm sind. Genau. Wir können, also das schreibt Ellen White, wir können nicht aus uns selbst böse Wünsche und Gewohnheiten besiegen, die um die Herrschaft dringen. Wir können den mächtigen Feind, der uns in seinen Fingern hält, nicht überwinden. Gott allein kann uns den Sieg geben. Er will, dass wir uns selber unseres Willens und unseres Weges Herr sein sollen. Doch kann er ohne unsere Einwilligung und unseren Krafteinsatz nichts in uns ausrichten. Der Geist Gottes wirkt sich durch die dem Menschen verliehenen Fähigkeiten und Kräfte aus. Gott fordert den Einsatz unserer Willenskraft. Ich weiß noch, ich habe früher immer so sehr geschwankt zwischen, es muss Gott alles tun und ich kann ja sowieso nichts tun und ich muss alles tun, weil es ist auch irgendwo meine Verantwortung. Ich glaube, wir kennen alle diesen Spagat und ich glaube, das ist wichtig, so einen Mittelweg zu finden, dass wir einerseits auch unsere Verantwortung sehen in Dingen und nicht sagen, ja, ich lasse mich nicht versichern und das brauche ich nicht und das brauche ich nicht, weil Gott kümmert sich schon, natürlich kümmert sich Gott, aber wir haben auch unseren Verstand. Jetzt habe ich hier eins übersprungen, das habe ich durcheinander gebracht. Also wie gesagt, wir sollen unseren gesunden Verstand einschalten und schauen, was wir zu einem Problem beitragen können und uns nicht aus der Verantwortung ziehen. Aus der Psychologie kennen wir eine wichtige Strategie, um schlechte Gewohnheiten loszuwerden. Und zwar kann man sie ersetzen. Man nennt es Wenn-Dann-Pläne. Und hier ist es wichtig, dass es im Vorhinein geschieht, bevor diese Handlung, dieser Gedanke, was auch immer, kommt. Und zwar, dass man im Vorhinein überlegt, wie kann ich diese Sache, diese schlechte Gewohnheit ersetzen. Denn von einem Tag auf dem anderen etwas komplett aufzugeben, ist selten möglich, außer meinem Opa, der ist, als Adventist geworden ist, hat er von einem Tag auf den anderen aufgehört zu rauchen und zu trinken und Fleisch zu essen. Also der war hardcore, aber ich glaube, die wenigsten von uns können sowas. Ich glaube, unsere Willenskraft ist vielleicht auch so ein bisschen degeneriert. Ich verbildliche diese Wenn-Dann-Pläne oder dieses Prinzip des Ersetzens gerne mit Folgendem. Wenn ein Baby an ein Messer greift und damit spielen möchte, dann will man es ihm einfach aus der Hand reißen und sagen, nee, schlecht für dich. Aber statt das einfach zu machen, kann man ihm etwas anderes in die Hand geben, zum Beispiel eine Rassel. Und ich habe jetzt selber keine Kinder, aber die Kinder haben, können wir ja sagen, ob das stimmt. Das weint viel weniger, das Kind, weil es sieht, ah, ich habe doch was in der Hand. Also es wurde ersetzt. Klar, es ist nicht das Gleiche, aber es wurde ersetzt. Und dadurch schreit es weniger und ist zufriedener. Jetzt ein Beispiel für eure Praxis. Wir sind ja keine Babys. Wenn man sich zum Beispiel fragt, das und das und das sollte ich am Sabbat lieber nicht tun, oder? Vielleicht sollte man sich lieber fragen, was kann ich denn am Sabbat alles Gutes tun? Oder wie kann ich aufhören, so viele Filme zu schauen oder Serien oder was auch immer? Es fügt ein, was ihr braucht. Vielleicht fragt euch lieber, was könnte ich sonst noch in meiner Freizeit tun, das mir sehr viel Spaß macht? Oder wie kann ich aufhören, meine Arbeitskollegin zu hassen? Vielleicht lieber fragen, was kann ich meiner Arbeitskollegin Gutes tun und wofür bin ich ihr dankbar? Was ist denn Positives? An jedem Menschen gibt es trotzdem immer noch was Positives, wenn man es finden möchte. Ich habe da auch eine Erfahrung gemacht in meinem Referendariat. Meine Englisch-Mentorin war sehr unfair und sehr, sehr launisch. Ich habe mich überhaupt nicht mit ihr verstanden und ich wollte fast das Referendariat abbrechen wegen ihr. Und ich habe mir dann gesagt, okay, ich muss es irgendwie trotzdem durchziehen und ich versuche mal irgendwie das Ganze aus einer anderen Perspektive zu sehen. Und ich versuche jetzt noch freundlicher zu sein. Ich versuche mich noch mehr für Dinge zu bedanken, die ich toll an ihr finde. Und ja, beispielsweise, dass sie Dinge sehr detailliert erklärt hat oder dass sie mir ihre Bücher ausgeliehen hat, da habe ich ihr immer noch extra Dank dafür ausgesprochen. Und natürlich habe ich auch für sie gebetet. Und in dieser Zeit ist sie tatsächlich viel freundlicher geworden und sie war irgendwie wie ausgewechselt. Sie hat auch von sich selber, wenn sie manche Dinge gesagt hat, danach gesagt, ja, ich hoffe, sie haben das nicht falsch verstanden, das war nicht böse gemeint und so. Und ich dachte so, wow, so freundlich, das hat sie früher nicht gemacht. Der Schlüssel ist also der Fokus. Worauf konzentriere ich mich? Der Fokus auf das Positive, womit man das Negative automatisch verdrängt oder ersetzt. Das Schöne daran ist, es ist dann kein Kampf mehr oder nicht so sehr, weil einfach nicht mehr so viel Zeit zum Beispiel bleibt für das Negative. Ja, wenn ich in meiner Freizeit Fußball spielen gehe und dafür weniger Zeit für Serien schauen habe, dann, ja, dann kämpfe ich nicht dagegen, oh, ich darf jetzt nicht die Serie schauen, ich muss jetzt was anderes machen, sondern ich denke da gar nicht mehr dran, weil ich habe einfach die Zeit nicht mehr dafür. Es gibt also zwei Handlungsoptionen für uns. wenn das Positive, damit meine ich, wie gesagt, Handlungen und Gedanken, nicht die Negativen Stück für Stück ersetzen, sondern einfach versucht wird, das Negative quasi wegzumachen, uns davon zu leeren, ein leeres Haus, eine leere Mülltonne zu werden, dann wird es eigentlich nur noch schlimmer, weil wir darauf konzentriert sind und das, worauf wir unser Blick wenden, das beeinflusst uns. Ja, ihr kennt ja auch dieses Prinzip der negativen Werbung. Selbst wenn ein Produkt schreibt, unser Produkt ist schlecht, aber wenn es in eurem Kopf bleibt, also beeinflusst euch das trotzdem so, dass ihr wahrscheinlicher seid, dieses Produkt zu kaufen. Also es ist, wisst ihr, was ich meine? Es ist so diese negative Psychologie. Und Jesus sagt ganz klar, es wird zuletzt mit diesen Menschen schlimmer als zuerst. Ja, es bringt nichts, einfach nur leer zu sein und nichts Falsches zu tun. Das ist nicht das Ziel in unserem Leben. Sondern der Fokus auf die positiven Gedanken und Handlungsmöglichkeiten. Davon abgeleitet möchte ich jetzt zu meinem zweiten Punkt kommen. Also hier noch was kurz zum Nachdenken. Hast du eine schöne Lehre? In Anführungszeichen schön, weil sie ist ja nicht schön, genau genommen. Sie scheint vielleicht schön, weil sie vorher ja mit was Schlechtem gefüllt war und jetzt ist es weg und dann fühlt man sich toll, aber ist vielleicht trotzdem nicht schön. Ist nur eine Täuschung. Genau, oder machst du dich nützlich und tust dir oder deiner Umwelt gut, weil du dich mit dem Richtigen füllst. Also, der zweite Punkt. Der Fortschritt zählt. Gott freut sich über jede kleine positive Veränderung. Man muss nicht gleich die ganze Welt verändern, kann man auch nicht. Und wichtig ist auch, Gott gebraucht Menschen für Veränderungen. Ja, also hier kommt wieder die Verantwortung, die eigene Verantwortung ins Spiel. Wir werden nie perfekt sein. Gott zeigt uns immer wieder neue Dinge, die wir ändern können. Und auch wenn wir uns nicht schön oder nützlich fühlen, sondern vielleicht wie eine leere, verbeulte Mülltonne fühlen, ist es wichtig, dass wir lieber einen kleinen Schritt gehen als gar keinen. Kleine Gesten, Lächeln, ein nettes Wort, ihr kennt es, ein Kompliment. Ihr wisst, dass solche Dinge große Auswirkungen haben. Hoffentlich wisst ihr das. Ich war auch mal in einer Zeit, wo ich total am Boden war, Depressionen hatte und ich dachte, ich wäre ein schlimmer Mensch. Es wurde mir eingeredet von jemandem. Und dann habe ich mit einer Person telefoniert, die mir gesagt hat, du bist gut, so wie du bist. Und es ist kein großer Satz, aber es hat für mich meine Welt komplett verändert. Und der Person war es wahrscheinlich gar nicht bewusst. Man könnte jetzt über viele diese kleinen, in Anführungsstrichen, Dinge reden, die viel ausmachen. Ich habe mich für das Thema Freundlichkeit entschieden. Es ist ja auch eine Gabe des Heiligen Geistes. Eine Frucht, sorry. Es klingt vielleicht banal, aber Freundlichkeit macht so viel aus. Es gibt Leute, die gehen aus der Adventgemeinde raus und treten in einer anderen Denomination bei, nur weil die anderen viel freundlicher sind. Und ehrlich gesagt kann ich das schon nachvollziehen, Theologie hin oder her. Wir wollen doch alle glücklich sein. Ich habe das Zitat leider nicht gefunden, aber ich habe gehört, wie man so schön sagt, von meinem Vater, eine verlässliche Quelle, dass Ellen White sagt, dass es 100-mal mehr Taufen gäbe, wenn wir freundlicher wären. Überlegt euch das mal. Gott freut sich, wenn Menschen sich freuen. Das ganze Leben Jesu ist Freundlichkeit und Liebe. Wir sind auf dem Wege, so in das Wesen Gottes hineinzuwachsen, ist die Frage. Noch ein Text, den ich ganz schön fand. Wir sollten unser Leben Gott weihen und für das Wohlergehen und das Glück anderer einsetzen, so wie Christus sein Leben für uns gegeben hat. Wir sollten selbstlos auf Gelegenheiten achten und es nur in kleinen Dingen Und sei es nur in kleinen Dingen, unsere Dankbarkeit dafür zu zeigen, indem wir andere aufmuntern und ihnen durch Freundlichkeit und kleine Liebesdienste ihre Last und Not erleichtern. Dieser liebenswürdige Umgang miteinander, den wir in der Familie lernen und danach außerhalb der Familie anwenden können, ist die Summe unseres Lebensglücks. Wenn wir diese Kleinigkeiten vernachlässigen, kann sich daraus eine Grundlage für Bitterkeit und Leid entwickeln. Ich habe eine Zeit lang gedacht, es ist nicht so wichtig für einen Christen glücklich zu sein. Nicht, dass ich unglücklich war, aber ich habe mir gedacht, es kommen auch schwere Zeiten. Ich hatte auch schon schwere Zeiten. Und deswegen, ja, es ist Gott vielleicht nicht so wichtig, ob wir glücklich sind oder nicht, weil die Hauptsache ist doch, wir verbreiten die Botschaft, wir bereiten uns auf das ewige Leben vor. Und wir sind ja nur im Transit, wir sind ja nur in so einer Zwischenstation zum Himmel. Unser Leben im Vergleich zum ewigen Leben ist so klein, das könnte man gar nicht sehen auf einer Skala. Aber Ellen White ist da ganz klar, dass Gott wohl möchte, dass wir glücklich sind. Und glücklich bedeutet nicht gleich, dass alles perfekt ist. Auf keinen Fall, das wissen wir. Wir haben genug Beispiele in der Bibel, wo nicht alles perfekt ist, wo es alles andere als perfekt ist. Aber selbst die Jünger von Jesus haben zum Beispiel im Gefängnis gesungen und hatten Frieden. Ich glaube, dieser Frieden ist es, was ich meine, auch mit glücklich sein. Nicht glücklich sein im Sinne von, alles ist so, wie ich es mir vorstelle, wie es sein soll, alles ist perfekt, sondern ich habe Frieden mit Gott. Und ihr wisst, wie Gott uns liebt, mehr als sein eigenes Leben. Deswegen möchte er, dass wir glücklich sind. Und deswegen sind auch alle Entscheidungen, die der Mensch treffen soll, die Gebote, alles, wo der Mensch sich verändern soll, nur dafür gedacht, mit dem einzigen Zweck, dass wir glücklicher sind. Und somit natürlich auch als Nebeneffekt, in Anführungsstrichen, Gott glücklicher ist. Ja. Also, das Fazit von meinem zweiten Punkt ist, kleine Veränderungen, wie etwas freundlicher zu sein, machen schon sehr viel aus. Mehr, als wir oft denken. Zurück zum Problem der Leere. Bleib nicht leer, fülle dein Leben mit freundlichen Menschen und sei selbst einer. Nächste Mal vielleicht, wenn ihr eine Mülltonne seht, die leer ist, könnt ihr vielleicht daran denken, dass ihr nicht leer bleiben solltet, dass ihr euch füllt mit guten Gedanken, mit guten Gewohnheiten, guten Freizeitaktivitäten. Denn zu viel Freizeit zu haben, in der man nicht weiß, was man tut, führt zur Sünde. Und ja, ich hoffe, dass ihr was mitnehmen konntet. Und wünsche euch noch einen gesegneten Sabbat.